Die USA wählen. Eine amerikanische Nacht. In allen drei Deutschlandfunkprogrammen mit Jana Münkel und Sarah Zerback.
Ich freue mich, dass wir jetzt zu einer Kollegin schalten, die gerade in Pennsylvania unterwegs sind. Rike Havertz ist internationale Korrespondentin für Zeit Online. Sie ist außerdem Co-Gastgeberin des Podcasts Okay America, seit Juli in den USA unterwegs. Und sie hat uns gerade schon verraten, dass sie heute multimedial eingesetzt wird, also im Radio, im Livestream auch, der bei Zeit Online zu sehen ist. Und genau, hat einen Zeitslot für uns gefunden und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Havertz. Guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Wo genau in Pennsylvania erreichen wir Sie denn jetzt gerade? In Philadelphia oder sind Sie eher ländlicher unterwegs?
Nein, ich habe mich tatsächlich dann für Philadelphia entschieden, weil ich gestern schon angereist bin aus Washington D.C. und Kamala Harris ja hier ihre große Abschlussrallye noch gehalten hat und von Philadelphia aus man ja auch sehr schnell dann überall hinkommt, sollte es in den kommenden Tagen in irgendeinem ländlicheren Raum hier doch noch spannend werden, was die Auszählungen angeht.
Jetzt ist Pennsylvania ja ein extrem wichtiger Swing State, vielleicht der wichtigste, weil 19 Wahlleute Stimmen hier zu holen sind. Was hören Sie denn von den Menschen, mit denen Sie jetzt vor Ort sprechen, vor Ort gesprochen haben in der letzten Zeit?
Heute war ich viel natürlich in Philadelphia unterwegs, an unterschiedlichen Wahllokalen. Das Erste, was man hört, das finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Nachricht für die Demokratie in den USA, ist, dass überall lange Schlangen waren. Ich habe das auch selbst beobachtet und alle, die als Wahlhelfer oder Beobachtende dort waren, haben gesagt, deutlich mehr als 2020. Das liegt natürlich zum einen daran, dass vor 4 Jahren viele Menschen per Briefwahl abgestimmt haben, ob der Pandemie, aber dennoch sind die Erwartungen in Pennsylvania hoch, dass das Wahlergebnis, die Wahlbeteiligung von 2020 übertroffen wird. Und ich finde das erstmal grundsätzlich eine gute Nachricht, wenn viele Menschen sagen, sie möchten gerne wählen gehen. Hier in Philadelphia, es ist eine Großstadt, da waren fast alle, mit denen ich gesprochen habe, nein, ausnahmslos alle Harris-Wähler. Sie haben auch ganz offen gesagt, dass sie für Harris stimmen werden und sie waren aber, ich sag mal, so eine Mischung aus optimistisch und nervös. Ich habe gerade noch mit einer demokratischen Wahlhelferin gesprochen, die wirklich den ganzen Tag vor einem Wahllokal gestanden hat und die gesagt hat, ich bin vorsichtig optimistisch, aber zu viel mehr kann ich mich nicht durchringen. Und viele, die in der Partei aktiv sind, versuchen natürlich dann, das in etwas größere Worte zu kleiden. Und sie war aber nach wie vor, sie war pensionierte Lehrerin, hat gesagt, ich hoffe, aber sicher bin ich mir nicht. Und so ging es hier in Philadelphia sehr, sehr vielen. Und vor allen Dingen sind einfach viele Menschen nervös, weil man davon ausgehen muss, dass wir eben nicht heute in der amerikanischen Nacht oder im deutschen Mittwochmorgen wirklich wissen, wie es ausgegangen ist. Und diese Tage danach sind für viele mit großer Sorge verbunden, weil sehr, sehr viele Menschen vor allen Dingen auf der demokratischen Seite fürchten, dass Donald Trump sagen wird, ich habe die Wahl gewonnen und ein Ergebnis, das nicht für ihn spricht, anfechten will und das auch mit allen Mitteln.
Haben Sie diese Sorge auch?
Ja. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir noch in der US-amerikanischen Nacht, also ich würde sagen am frühen deutschen Mittwochmorgen, auf jeden Fall einen Donald Trump hören werden, der sagen wird, er hat diese Wahl gewonnen, obwohl noch längst nicht alles ausgezählt ist. Und ich glaube schon, dass es in rechten Kreisen durchaus Versuche geben wird, nicht nur juristisch, und das Recht hat natürlich die Republikanische Partei, genau wie die Demokratische auch, ein Ergebnis nochmal auszählen zu lassen, wenn es sehr knapp ist. Das ist ja ein demokratischer Prozess, aber das auch versucht werden wird, von republikanischer Seite mit Falschinformationen Stimmung zu machen. Trump hat jetzt schon am Abend gesagt, er höre verdächtige Dinge aus Pennsylvania und die Strafverfolgungsbehörden müssten eingeschaltet werden. Und alle Beamten hier, darunter auch republikanische Menschen, sagen, es gibt keinerlei Anlass dafür. Es gibt 1-2 Wahllokale, da haben die Wahlmaschinen nicht richtig funktioniert. Da werden also jetzt die Öffnungszeiten dieses Wahllokals verlängert, damit wirklich auch jeder die Chance hat, abzustimmen. Wenn da halt 2 Stunden die Maschinen nicht liefen, sagt man, 2 Stunden hängen wir hinten dran. Aber ansonsten gibt es keinerlei Nachrichten bislang, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
Wir hatten hier vor wenigen Minuten im Programm Peter Rowe, den konservativen Politikberater, den hatten wir in Washington erreicht. Und der hat an der Stelle relativ sich optimistisch gezeigt, um nicht zu sagen beschwichtigt. Und er meinte, also da sei man auf jeden Fall viel besser vorbereitet, die Behörden, als jetzt 2020, und man soll sich da keine Sorgen machen, dass es nochmal zu einem Szenario wie eben dem Sturm auf das Kapitol kommen könnte. Was glauben Sie, wie schätzen Sie das ein? Was hätte das für einen Effekt, wenn Donald Trump sich hinstellen sollte und im Prinzip das nochmal wiederholt und sagt, also ich habe gewonnen, stoppt die Auszählung quasi, wie er es schon mal gemacht hat. Was macht das mit seinen Anhängern?
Ich glaube, man muss da zwei Ebenen unterscheiden. Ich würde zustimmen, dass ich auch ein gutes Gefühl habe, was die Sicherheit dieser Wahlen angeht. Sehr, sehr viele Behörden haben sich sehr gut vorbereitet, noch mal besser als 2020, haben eben gelernt. Aber das ist die faktische Ebene. Und dann gibt es eben die Ebene, über die wir gerade gesprochen haben, dass Donald Trump sagt, so, ich erkläre mich jetzt zum Sieger. Und ich habe hier in den vergangenen Monaten mit vielen seiner Anhänger gesprochen, ganz normale, vernünftige Menschen, denen ich jetzt nicht unbedingt einen Sturm aufs Kapitol zutrauen würde, die aber überzeugt davon sind, dass 2020 die Wahl zu Unrecht an Joe Biden gegangen ist, dass das eine gestohlene Wahl war, so wie das Donald Trump ja immer framed. Und der Unterschied zu 2020 ist natürlich, Donald Trump ist nicht der amtierende Präsident, er agiert nicht aus dem Weißen Haus heraus, er kann also nicht versuchen, irgendwelche Justizbehörden in seiner Funktion als Präsident zu manipulieren und zu missbrauchen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt auch in vielen Battleground States, zum Beispiel hier in Pennsylvania, demokratisch geführte Justizministerien, und auch der Gouverneur zum Beispiel, Josh Shapiro, ist ja auch Demokrat und wird sich nicht einschüchtern lassen von einem Donald Trump, der eben auch gerade nur in Anführungszeichen Kandidat ist und nicht Präsident. Aber auf der anderen Seite hatte eben seine Anhängerschaft und gewisse Kreise in den rechten Bewegungen hier in den USA, die hatten jetzt 4 Jahre Zeit, auch 2020 zu lernen und zu versuchen, vielleicht trotzdem andere Dinge noch auf die Straße zu bringen. Ich möchte auch sehr optimistisch sein und sagen, es wird nicht noch einmal dazu kommen, aber ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die nächsten Tage, sollte es kein eindeutiges Ergebnis geben, Tage großer Anspannung sein werden.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen nochmal einen Blick auf den Wahlkampf auch in Pennsylvania werfen. Da ist ja eben, weil es, Sie haben es gesagt, auch nochmal ein Battleground State ist, ein Swing State ist, extrem viel Geld reingeflossen. Mir ist vor allem eine Rallye in Erinnerung, wo wir einen tanzenden Trump gesehen haben auf der Bühne, der irgendwie eigentlich, der wirkte so, als wenn er da gar keine Inhalte oder gar keine Redebeiträge mehr vermitteln muss. Er hat dann seine Lieblingssongs angemacht. Zwischendurch sind mal ein paar Leute im Publikum ohnmächtig geworden. Das war so ein extrem bizarrer Auftritt, der auch international für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich habe mich nach diesem Wahlkampfauftritt gefragt, ob die Republikaner am Ende dann möglicherweise doch nicht so eine gut durchgetaktete Strategie hatten. Bei allem, was sie nebenher tun, um zum Beispiel die Wahl von potenziell demokratischen Wählerinnen und Wählern zu erschweren. Aber so an dieser Stelle, bei einem Kandidaten, der da nach vorne geht und offensichtlich wirklich bizarre Auftritte hinlegt. Habe ich mich schon gefragt, wie viel Strategie ist dahinter und was ist da Trump, der dann tut und lässt, was er gerade mal möchte?
Aus meiner Sicht ist das genau der entscheidende Punkt. Die Republikaner hatten mit Sicherheit eine Strategie, auch eine Wahlkampfstrategie. Das eine ist ja, was macht man da mit einem potenziell engen Wahlergebnis, aber was macht man im Wahlkampf, was für eine Kampagne legt man hin? Und natürlich hatten sie eine Strategie, die war auch relativ eindeutig, vor allen Dingen immer wieder sagen, Wirtschaft, 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 das ist für viele Menschen hier ein wahlentscheidendes Thema, und da ist es immer leicht für diejenige Partei, die gerade nicht in der Regierung ist, natürlich die bestehende Regierung anzugreifen und zu kritisieren und zu sagen, uns Bürgern geht es schlecht, weil der amtierende Präsident Joe Biden, der ja lange Zeit auch der Kandidat war und dann aber eben auch die neue Kandidatin Kamala Harris als Vizepräsidentin unter Joe Biden einen schlechten Job gemacht haben. Gleiches mit dem Thema Einwanderung, auch für vor allen Dingen konservative Menschen ein sehr emotional besetztes Thema, was die Republikaner auch entsprechend ausspielen, weil Donald Trump und J.D. Vance, sein Running Mate, immer fast alles miteinander verknüpfen. Also es kommen zu viele Menschen illegal ins Land, die nehmen den Amerikanern die Jobs weg, die treiben die Hauspreise in die Höhe, am Ende auch noch die Lebens-, also alles wird miteinander verknüpft. Ich habe J.D. Vance einmal sagen hören, dass die Autoversicherungen für US-Amerikaner teurer geworden sind, läge auch an den Millionen illegalen Einwanderern, wie sehr er sie nennt, also Illegale, die auch eben diese Versicherung in die Höhe treiben würden, was natürlich keinen kausalen Zusammenhang hat, weil Menschen ohne Papiere werden sich nicht für eine Autoversicherung verpflichten in diesem Land. Insofern, aber das machen sie halt sehr geschickt. Und wenn sie sehr stringent bei dieser Strategie geblieben wären und Harris und die Demokraten mit diesen zwei Punkten vor allen Dingen immer angegriffen hätten im Wahlkampf, dann wäre es, glaube ich, eine durchaus gute Strategie gewesen. Aber Donald Trump ist ein Kandidat, der ganz viele Kategorien eines normalen politischen Kandidaten nicht erfüllt und der einfach macht, was er will. Und man hat auch immer wieder gehört, dass man frustriert ist bei den Republikanern, dass er sich so schlecht beraten lässt und dass er offensichtlich nicht zuhört und dass er dann die von Ihnen beschriebenen sehr erratischen Auftritte hinlegt. Er spricht ja auch lang und länger, was dazu führt, dass viele Menschen einfach müde sind und gehen, bevor er fertig ist, was dann wiederum schlechte Bilder für ihn produziert.
Viele dieser Auftritte hatte er ja in Pennsylvania. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt, aber sowohl er als auch Kamala Harris waren ja wahnsinnig oft in diesem wichtigen Swing State, jetzt wo wir sie da gerade erreichen. In einer Viertelstunde schließen dort die Wahllokale. Alle gucken schon seit Wochen immer auf diesen wichtigen Start. Warum ist denn ausgerechnet Pennsylvania so wichtig? Ist das so ein bisschen Kleinamerika? Steht das für mehr als eben für diesen einen Staat?
Es ist vor allen Dingen wichtig, weil hier, wie Sie es eingangs gesagt haben, 19 Electoral Votes zu vergeben sind. Und in einem derart engen Rennen, wie wir das in diesem Jahr erleben, sind 19 einfach eine Menge. Und es ist mehr als jeder andere Battleground State. Und warum Pennsylvania unter diesem Battleground State so entscheidend ist, das liegt auch daran, dass eben durch diese Bevölkerungsdichte und damit durch diese hohe Anzahl an Wahlleuten tatsächlich ein bisschen auf engem Raum Amerika sich noch nahe kommt. Hier gibt es eben urbane Zentren, so wie Philadelphia, wo ich gerade bin. Man muss aber im Grunde nur 1,5 Stunden rausfahren und man ist in einem Landkreis, wo Landwirtschaft das dominierende, die dominierende Einnahmequelle ist, wo man fast nur Farmland sieht. Dann fährt man noch 1/2 Stunde weiter und man hat große Flächen von Amish County, also tatsächlich Menschen, die sich komplett moderner Gesellschaft verweigern. Und wenn man dann wiederum nach Pittsburgh fährt, ist man wieder in einem urbanen Zentrum. Also das heißt tatsächlich, diese Kluft, die sich ja in der amerikanischen Gesellschaft überall zeigt, weswegen wir so krass auseinanderliegende Parteien mit den Demokraten und Republikanern haben, die kommen sich in Pennsylvania noch nahe. Und das macht es natürlich spannend. Das macht es spannend aus journalistischer Perspektive, weil man hier auf kleinem Raum sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen treffen kann. Und das macht es politisch relevant, weil eben sehr viele Wahlleute hier zu vergeben sind und beide Seiten sich Chancen ausrechnen können. Harris, die, wie gesagt, in urbanen Zentren sehr, sehr stark ist, wo die Demokraten traditionell stark sind, Trump eher im ländlichen Raum. Und deswegen ist Pennsylvania so umkämpft.
Frau Havertz, das ist jetzt schon der dritte Wahlkampf, den Sie als Berichterstatterin begleiten. Was war denn so ein Moment, der Sie überrascht hat, geschockt hat, vielleicht auch gefreut hat, wie Sie mögen? Suchen Sie sich die Stimmung aus.
Das ist super schwer in diesem Wahlkampf, ist auf einen Faktor runterzubrechen. Als ich hier hingefahren bin im Juli wieder, ich war ja lange Korrespondentin hier, habe ich gedacht, ja mein Gott, mein dritter Präsidentschaftswahlkampf, wie historisch kann es sein? Und dann habe ich ungefähr nach 4-5 Wochen gedacht, gut, I rest my case, ich sage nichts mehr, weil innerhalb so wenigen Wochen so viel passiert war. Ich würde schon sagen, dass der erste Anschlagsversuch auf Donald Trump, das war etwas, was ich so noch nie erlebt habe, und das hat für Tage die Schlagzeilen derart dominiert, dass man das Gefühl hatte, die Demokraten können das nicht mehr drehen. Das hat diese Wahl in diesem Moment entschieden. Und dann macht Joe Biden vielleicht, wenn am Ende es gut ausgeht für die Demokraten, den absoluten Geniestreich, indem er super, super spät im Rennen sagt, okay, jetzt ziehe ich zurück, und damit im Grunde seine Partei fast zwingt, sich hinter Kamala Harris zu versammeln, weil einfach keine Zeit mehr war, etwas anderes zu tun. Und dann ich eine Geschlossenheit bei den Demokraten erlebt habe, die man eigentlich selten erlebt. Und Harris aus meiner Sicht, ob sie jetzt eine perfekte Kandidatin ist, das weiß ich nicht, aber sie hat eine fehlerfreie Kampagne in so kurzer Zeit auf die Straße gebracht, was durchaus beeindruckend ist. Und damit hat sie das Rennen wieder so offen gestaltet, wie es jetzt ist. Und das sind vielleicht zwei Momente, die eher in Erinnerung bleiben werden für mich.
Rieke Havertz ist internationale Korrespondentin für Zeit Online und sie ist seit Juli in den USA unterwegs, hat uns mitgenommen mitten rein in den Wahlabend in Pennsylvania. In Philadelphia haben wir sie erreicht. Vielen Dank an dieser Stelle und jetzt bleiben Ihnen noch gut 11 Minuten, um auf das Ergebnis dann auch aus Pennsylvania zu warten oder um auf die ersten Prognosen. Die Wahllokale müssen ja erstmal zumachen und dann brauchen wir erste Prognosen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Havertz.
Sehr gerne. Gute Nacht noch für Sie.